Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Junge Männer stehen immer mehr unter Druck. Social Media sagt ihnen, du brauchst Muskeln, Geld und Erfolg. Und du sollst ein klassischer, dominanter Alpha-Mann sein. Gleichzeitig verlangt die Gesellschaft und auch die Schule, dass sie empathisch und weltoffen sind und Frauen auf Augenhöhe sind.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
An diesem Widerspruch zerbrechen viele junge Männer. Sie suchen nach einfachen Lösungen und oft wird Gewalt zum einzigen Ventil. Wie krass das Ausmaß von Gewalt kann werden, zeigen nicht zuletzt die Ereignisse von Wetzikon. In einem Video ist gesehen, wie mehrere Jugendliche auf einen Teenager einprügeln und ihm eine Fake-Waffe an den Kopf heben. Das Video hat viele Menschen schockiert und wirft die Frage auf, wieso gerade junge Männer immer wieder gewalttätig werden. Mein Name ist Fabio Schmid und die und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit Michael Koger. Er ist Sozialpädagoge und psychosozialer Berater und Co-Leiter der Fachstelle für junge Männer, Oboi. Wir haben das Interview mit ihm aber schon vor dem Ereignis in Wetzikon aufgezeichnet. Die neuen Videos unterstreichen aber, wie brisant das Thema ist. Herr Koger, herzlich willkommen im Durchblick.
Danke für die Einladung.
Jetzt gerade mal zum Start eine persönliche Frage. Mit was für einem Männerbild oder Männerideal sind Sie aufgewachsen?
Arbeiten. Viel arbeiten haben die Männer, die mich begleitet haben. Aber auch so Sachen machen, Macher, Velo flicken, aber auch Velo fahren, sich ums Auto kümmern, aber auch so sportliche Aktivitäten wie Wandern, Fischen, so sehr klassische Männerbilder. Aber auch mein Vater vor allem, der hat schon auch die ersten Versuche gewagt, ein präsenter Vater zu sein, dem das so wie klar war, nach dem Arbeiten ist er zuhause. Also ich mag mich auch erinnern, dass er uns ins Bett da hat, so Sachen. Aber schon immer noch, er hat immer 100% gearbeitet, zum Beispiel.
Wieso ist jetzt Ihre Jugendarbeit nötig geworden?
Man hat lange zu Recht den Fokus auf Mädels gehabt in den letzten paar Jahren. Man hat gemerkt, dass man Mädels stärken muss, dass man die empowern muss. Und die Buben sind fast ein bisschen, da hat man einfach immer gedacht, ja, die machen das schon. Die sind privilegiert, Männer sind, wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft, Männer sind da, die Privilegierten in so einem Konstrukt. Und man hat immer gedacht, ja, die Buben, die brauchen ja nicht keine Hilfe, die kann man einfach nebenbei laufen lassen, und da hat man wie gemerkt, dass das ein Fehler war. Wir haben einen Backlash, das heisst, die Jungs orientieren sich wieder eigentlich mehr oder wünschen sich mehr das traditionelle Männerbild zurück. Wir haben den höchsten Zuspruch von Emanzipation, also für die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, haben wir eigentlich bei den 60-jährigen Männern und nicht bei den, ich sage jetzt mal, bei den 30-jährigen. Also der Zuspruch in der Emanzipation geht eigentlich zurück, bis zu den 18-Jährigen, die ganz klar wieder sagen, wir wünschen uns wieder das traditionelle Rollenbild retten, weil das auch einfach einfacher ist und Sicherheit gibt.
Mit Ihrer Arbeit geben Sie Ihr Know-how an Fachpersonen weiter, aber Sie arbeiten auch direkt mit Jugendlichen zusammen. Ja. Was sind so die grössten Schwierigkeiten oder besser gesagt vielleicht Herausforderungen, die Sie haben in der Zusammenarbeit mit Jungen?
Das traditionelle Männerbild, das Jungs immer noch oft haben, ist immer noch geprägt durch so ein bisschen, ja, ein richtiger Bub ist stark, ist dominant, ist der Coole in der Gruppe, ist gerne auch grenzüberschreitend. Also auch wenn ich jetzt als externe Fachperson komme, habe ich das Gefühl, das ist so fast ein kleiner Battle zwischen den Jungs. Wer kann noch ein bisschen frecher sein mir gegenüber? Wer kann mich noch ein bisschen mehr herausfordern? Und das ist eine grosse Herausforderung für mich in meiner Arbeit. Einerseits komme ich in Jungsgruppen und probiere dann genau eben nicht der dominante, autoritäre Mann zu sein, sondern probiere ihnen ein neues Mannenbild vorzuleben. Auch wenn ich geholt werde für schwierige Situationen, probiere ich eigentlich mich nicht in die Autoritätsrolle hineinzubegeben. Und gleichzeitig treffe ich dann da auf Jungs, die eben genau mich in die Rolle bringen wollen, so, um sich ein Stück weit auch an mir zu reiben und zu messen. Treibung geben, aber ich lasse mich dann nicht in die Rolle des autoritären, strengen Mann hineindrücken, der jetzt da kommt und zum Rechten sorgt.
Haben Sie Beispiele, wo Junge vielleicht extrem ablehnend waren gegen ihn über oder einfach so gegen diese Veränderung?
Ja. Also, das hat mir auch schon ein Bub gesagt. Nein, er hat es mir nicht direkt gesagt. Er hat mir eigentlich relativ schön brav zugelassen. Und irgendwann habe ich gesehen, irgendwann hat es ihm den Deckel gelupft. Und dann hat er extrem blöd angefangen zu tun und respektlos. Ich weiß gar nicht, was er mir genau gesagt hat. Er hat gesagt, du komm, ey, wir kommen so nicht weiter. Kannst du 5 Minuten raus, tief durchschnaufen und dann komm noch mal rein, bitte. Weil ich war mit 13, 14 anderen Jungs im Raum gewesen, am Arbeiten, in einem Workshop. Und dann ist er raus und ist zu der Lehrerin gegangen und hat gesagt, der Michael, der ist gegen uns Mann, der erzählt nur Seich, der erzählt alles gegen uns. Jetzt hat er doch erzählt, dass wir Männer mehr sterben im bei Verkehrsunfällen, mehr Männer auch Unfälle produzieren im Strassenverkehr. Das stimme doch überhaupt nicht. Er hat es immer wieder gesehen, wie schlecht die Frauen durch Auto fahren. Das starre Bild von wir Männer können Auto fahren. Und jetzt kommt da der Michael, der ihm sagt, hey, Statistik vom Bund zeigt ganz klar, wir Männer produzieren mehr Autounfälle. Das hat ihn so aus der Bahn geworfen, dass er sich fast nicht mehr auf mich einlassen konnte. Und das merke ich schon auch immer wieder. Sie gehen schon. Es ist nicht immer nur einfach, mit Jungs über Männlichkeit zu reden. Es macht zum Teil auch Sinn, sogar, dass der Begriff Männlichkeit gar nicht zu verwenden, sondern mit ihnen einfach zu arbeiten. Und nicht ihnen zu sagen, wir reden jetzt über Männlichkeit.
Sie haben es vorher schon erwähnt, ein Mann muss stark sein und viele sind ja auch so ein bisschen aufgewachsen mit dem. Es gibt ja aber jetzt einen riesen Spagat zwischen dem alten Männlichkeitsideal und halt vielleicht auch dem neuen, dass man auch kann Empathie zeigen oder auch Gefühl zeigen kann als Mann, dass das nicht verkehrt ist. Sind die widersprüchlichen Anforderungen das Problem oder einfach die modernen Anforderungen?
Nein, ich würde sagen, ganz klar die widersprüchlichen Anforderungen. Ich glaube, das Ziel von meiner Arbeit ist, den Jungs aufzuzeigen, dass die modernen Anforderungen, wie ich habe Übergefühl, also ich spüre Gefühl, überhaupt, ich kann die wahrnehmen, ich kann die benennen, ich kann die kommunizieren, ich kann die teilen, ich kann Scham benennen. Scham, ganz ein grosses, wichtiges Gefühl, das man bearbeiten mit jungen Männern. Weil man weiss, dass das aus der Kränkung, aus der Scham ganz oft auch Gewalt sich selber und anderen Menschen gegenüber kann entstehen. Wir müssen das mit den Jungs anschauen und ihnen auch aufzeigen, dass es das Leben wirklich besser macht. Also sie gewinnen. Die Jungs leiden auch im patriarchalen Gesellschaft. Und das müssen wir ihnen aufzeigen, dass wenn wir die Bewegung reinbringen, also wenn wir die Öffnung reinbringen gegenüber weiblich gelesenen Kompetenzen, dass Männer davon gewinnen. Also wenn Männer achtsamer werden, empathischer, tiefere Beziehungen können leben, auch zu ihren männlichen Freunden, dann gewinnen wir als Gesamtgesellschaft.
Wenn wird aus problematischem Verhalten denn Gewalt?
Natalia Widla und Miriam Sutter, die haben ein Buch geschrieben über Gewalt an Frauen. Und dort hat ganz klar, wie ich vorher gesagt habe, gezeigt, dass zum Beispiel ein Jobverlust oder eine Beziehung, die beendet wird von der Frau, Geldverlust zu Gewalt kann führen. Also wenn der Mann gekränkt ist, wenn der Mann sich in seiner Männlichkeit gekränkt fühlt, wenn er von der Frau nicht die Liebe bekommt, wo er das Gefühl hat, die steht ihm zu in dieser patriarchalen Gesellschaft, wenn er das Gefühl hat, ich bekomme das nicht, wo mir doch immer versprochen worden ist als Bub, dann können Männer dazu neigen, das mit Gewalt durchzusetzen wollen. Also eigentlich ist Gewalt immer noch zu oft ein legitimes Mittel für uns Männer, um das zu bekommen, wo wir das Gefühl haben, uns zusteht. Und Gewalt ist halt auch, dass das lernen die Jungs in der Sozialisation, Gewalt ist einfach auch immer noch ein anerkanntes Mittel, Druckmittel unter Jungs.
Also das höchste Level von Stärke, wo man ja muss zeigen gegen raus, oder? So ein bisschen in dem Stil.
Genau, und man kommt halt so auch einfach, ja, je nachdem kommt man halt so auch den Respekt über, oder? Und die männliche Sozialisation, habe ich ja vorher gesagt, oder? Die Jungs leiden unter der. Und aktuell lesen wir auch immer wieder, eben, sind Bildungsverlierer und sie ecken ja an mit diesen Fähigkeiten, die sie das Gefühl haben, sie müssen zu erfüllen. Also mit dem respektlos oder nicht respektvollem Verhalten, grenzüberschreitenden da eignet sie an in der Schule. Also auch Fleiss. Fleiss ist auch etwas eher weiblich Gelesenes. Schön die Hausaufgaben machen, vorbereiten kommen. Als Bub ist mir eh cool, wenn man ein bisschen Shit drauf gibt auf die ganze Schule. Und das führt dazu, dass sie einfach schlechter sind in der Schule. Das bringt sie dann halt dazu, dass sie das Gefühl haben, sie müssen wieder mit alten, traditionelleren Fähigkeiten auftropfen.
Jetzt so ein bisschen Gegenbewegung ist ja auch so ein bisschen auf Social Media. Dort, jetzt haben Sie es wie erwähnt, aber dass Frauen oder Mädchen eher fleissig sind, aber es geht ja immer wieder wie Jugendliche, die extrem viel Content rund um Erfolg, Dominanz, Selbstoptimierung konsumieren. Jetzt auch gerade so Vorbilder wie, oder Vorbilder, Negativvorbilder wie Andrew Tate, kommen wir da gerade in den Sinn. Jetzt, welche Rolle spielt in dem ganzen Social Media?
Eine riesige Rolle. Wie gesagt, wir haben die Jungen zu lange allein gelassen in dieser komplexen Situation, in der sie sich befunden haben. Sie hatten zu lange das Gefühl, sie müssen die traditionellen Männlichkeitsnormen erfüllen. Gleichzeitig sollen sie aber auch empathisch, fürsorglich, achtsam sein. Das war ein schwieriges Spannungsfeld, in dem sie sich drinnen befunden haben. Und es hat sich wie niemand um das gekümmert. Und dann kommen die sozialen Medien und dann kommen irgendwelche Alpha-Influencer-Männer, die den Jungs auf komplexe Fragen einfache Lösungen präsentieren. Wie, befolge meine 10 Regeln und du wirst ein erfolgreicher Mann. Du wirst einen guten Körper haben. Du wirst vor allem gerade aktuell bei den Jungs ist sehr beliebt, so das Business zu machen. Also Business machen. Das ist eigentlich nicht einmal gerade der Alpha-Mann das grosse Ziel der Jungs. Also nicht, dass ich muss einen super Body haben und eine Freundin, sondern vielmehr, hey, ich bin der souveräne Mann, ich will reich werden. So das Lonely Wolf-Modell ist eigentlich aktuell sehr präsent. Und das wird in den Social Media der Jungs so vermittelt.
Wie stark prägt Pornografie heute das Frauenbild und das Selbstbild von der männlichen Jugendlichen?
Also ohne, dass ich sexualpädagogische oder sexualtherapeutische Ausbildung habe, also sprich, ich bin nicht Experte für Thema Pornografie, aber was ich mitbekomme ist, dass es, oder was ich aus der Praxis mitbekomme, ist, dass es durchaus die Rollenbilder prägt. Dort würde ich aber auch sagen, nicht nur die Rollenbilder der Jungs, sondern auch die Rollenbilder der Mädchen, dass dort ganz viel abgeschaut wird und man das Gefühl hat, man müsse das so machen. Was ich spannend finde an Pornografie, die ja sehr oft aus der männlichen Perspektive gezeigt wird und der Mann als dominant und stark zeigt, triffst den Nagel auf den Kopf. Also es ist ein Bedürfnis von Männern, als stark dominant zu gelten, der ewig kann, der die Frauen dominiert. Es ist für mich naheliegend, dass die Jungs das toll finden.
Jetzt haben wir vorher von Social Media geredet, eben von so Alpha-Influencer. Jetzt, warum werden denn bei weiblichen Jugendlichen weniger radikalisiert? Oder gibt es dort so Alpha-Influencer, dass... Oder gibt es die gleichen Probleme bei den Mädchen auch?
Nein, bei den Mädchen gibt es das Bild von Trade Wives, die Frauen, die das Hausfrauenleben da sind, zelebrieren. Das gibt es schon auch. Und es gibt auch eben auch Mädchen leben in dieser patriarchalen Gesellschaft auf, wo sie mit diesen klassischen Rollenbildern aufwachsen. Also man darf das ja nicht so verstehen, als wären das nur Buben, die da mit diesen Rollenbildern und in diesem Spannungsfeld aufwachsen. Was ich aber würde sagen, ist schon, dass bei den Mädchen es immer noch geht um ein Empowern. Also sie werden immer stärker. Oder? Sie haben jetzt die Buben überholt in den Doktorabschlüssen auf universitären Ebene. Sie werden immer besser in der Schule. Das ist einfach eine andere Dynamik, die dahinter steckt.
Jetzt, welche Rolle spielen fehlende Väter oder emotional distanzierte Vaterbilder?
Ich würde sagen, das ist eines der Hauptthemen. Also, was wir machen bei Oboi mit diesen Workshops, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Und da müssen wir ganz ehrlich sein, wenn wir mehr Väter hätten, die daheim sind, die Verantwortung übernehmen, die den Jungs ein Vorbild sind, dann bräuchte es ganz viel weniger von unserer Arbeit nachher in der Schule. Ich würde nicht sagen, dass es einfach keinen braucht. Ich finde, es ist wichtig, dass wir Jugendliche in diesem Prozess mit dem Thema Geschlecht, Geschlechterrolle begleitet, dass man den Raum schafft, wo sie sich erproben können, wo sie können ihre Männlichkeit suchen können, ihr Mann sein können finden für sich. Und gleichzeitig ganz klar, also es braucht Väter, weil viel zu viele Jungs wachsen immer noch mit der Mutter als Hauptbezugsperson auf, nachher kommen sie vielleicht mal in eine Kita oder in einen Hort. Das ist sehr weiblich dominiert, dann die Primarstufe ist weiblich dominiert und irgendwann checken die Jungs, okay, also bis 6 sind Jungs und Mädchen etwa ähnlich unterwegs, da stürzen sie nicht gross den Unterschied von den Geschlechtern. Und irgendwann schauen aber die Jungs an sich ab und merken so, oh, okay, ich habe einen Penis, okay, meine Stimme verändert sich vielleicht sogar dann in der Pubertät langsam. Also das heisst, ich bin ja gar nicht wie all die Bezugspersonen, die mich über all die Jahre begleitet haben. Ja, wie bin ich denn? Wie bin ich denn? Was für Vorbilder habe ich denn gehabt? Und dann ist natürlich die Gefahr, dass sich die Jungs entscheiden, einfach das Radikale. Also ich bin wie das Gegenteil von dem, was ich jetzt kennengelernt habe. Also das heisst, dass ich bin nicht empathisch, ich bin nicht achtsam, ich bin nicht fürsorglich, all das. Oder? Und das ist, da müssen wir unbedingt, da braucht es Väter, die in die Rollenfunktion hineingehen. Vorbildfunktion hineingehen. So
muss also es ist eigentlich so ein bisschen Symptombekämpfung, aber gibt es irgendwie eine Lösung oder sind Sie schon an Lösungen am Arbeiten, dass man eben die Väter mehr kann involvieren kann?
Also es braucht sicher politische Lösungen, es braucht von der Gesellschaft Lösungen, es braucht von der Privatwirtschaft Lösungen und von der Politik. Solange natürlich auch Väter mehr verdienen als Mütter, ist das einfach auch noch ein Thema, wo kann man sich überhaupt leisten. Also es ist auch immer noch zum Teil ein Privileg, dass man kann Teilzeit arbeiten kann. Es gibt immer noch ganz viele Berufe, die auch nicht möglich sind. Ganz viele handwerkliche Berufe. Wenn man dort kann sagen, ich will Teilzeit arbeiten, dann danke, merci, ade. Also es braucht dort sicher auch Rahmenbedingungen, dass Männer können Teilzeit arbeiten, dass man nicht muss sich überlegen, ja, wer verdient mehr. Dass es klar ist, beide verdienen gleich viel, beide haben die Möglichkeit, zu Hause zu sein. Und dass wir schon hoffen, natürlich, dass wir mit der Obohi jetzt Samen säen, die gießen für nachkommende Väter, wo nachher in die Rollenfunktion gehen, wo Vorbilder werden mal sein für ihre Söhne und dort in die Verantwortung gehen.
Was gibt Ihnen Hoffnung für die Zukunft?
Also das Fürsorgliche ist eigentlich für mich so die Gegenbewegung von dieser Männlichkeit, von dieser Alpha-Männlichkeit, von dieser dominanten Männlichkeit. Glaube ich, die Gegenbewegung ist die fürsorgliche Männlichkeit. Und immer wieder stelle ich fest in Workshops, die fürsorgliche Männlichkeit ist in den Buben drinnen. Die ist in uns Menschen drinnen. Das ist die, die uns eigentlich auch als Menschen zu dem gebracht hat, wo wir heute sind. Dass wir füreinander gesorgt haben, dass wir, wer das Gefühl hat, ja, in der Steinzeit, es gibt den einen Jäger, der sich allein durchgekämpft hat gegen Säbelzahntiger und Mammut. Das stimmt einfach nicht. Das hat es nicht gegeben. Es hat nicht irgendeinen Held gegeben. Man hat immer als Gemeinschaft agiert. Und das ist tief in uns Menschen drinnen. Und ich glaube, was wir schauen müssen, ist, dass die Jungs das nicht verlernen. Also eigentlich geht es gar nicht darum, dass wir ihnen etwas Neues beibringen, sondern dass das, was vorhanden ist, in uns Menschen, dass sie das behalten und weiterentwickeln. Dass wir Rahmen schaffen, wo sie das weiterentwickeln können, wo sie Freude bekommen, fürsorglich zu sein, wo sie Freude bekommen, Verantwortung zu übernehmen und wo sie wie einfach ja, dann im Verlauf von ihrer Pubertät auch merken, dass es ihr Leben selber bereichert. Also ich kenne keinen Mann, der sich nicht in die Bewegung begeben hat, von wegen, ich hinterfrage mich jetzt mal kritisch mein Rollenbild von Männlichkeit, das ergänzt hat mit Kompetenzen, die bis dahin vielleicht eher weiblich gelesen waren und nachher gefunden hat, ja, also das ist jetzt schon ein bisschen ein Zeichen, dass ich so tiefe Beziehungen auf einmal mit meinen Freunden habe und so über Gefühle reden kann. Das ist also totaler Blödsinn. Nein, es ist immer, also ich kenne niemanden. Es ist bereichernd, es ist toll. Das macht mich immer wieder, stimmt mich immer wieder positiv.
Das ist doch ein super Schlusswort. Herr Koger, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Durchblick.
Danke Ihnen.
Wenn dir die Folge gefallen hat und du noch mehr von uns hören willst, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabi Schmid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.